Ja, es ist schön, wieder bei euch zu sein, und es ist schön auch, wenn das Thema, über das man predigen möchte, so gut umrahmt wird von den Liedern. Also vielen Dank dafür. Ich denke, es ist klar, wenn wir Lieder singen über die Wiederkunft Jesu, was das Predigtthema sein wird. Und trotzdem möchte ich heute Abend euch eine Frage stellen. Und überlegt, versucht wirklich ehrlich darauf zu antworten. Auf wen oder auf was wartest du? Wisst ihr, wir Menschen, wir warten immer auf etwas. Ich kann mich sehr gut erinnern, als kleines Kind habe ich in der Schule immer darauf gewartet, wann beginnt die Zeit, wo ich fertig bin. Und ich warte immer noch, wann das Studium endlich zu Ende sein wird. Ja, ich denke, jeder kann sich in diese Lage versetzen und weiß, was es heißt, auf etwas zu warten. Die einen warten, den richtigen Ehepartner kennenzulernen. Die anderen warten auf Kinder. Die Älteren vielleicht auf Enkelkinder. Und dann wartet man auf die Rente. Vielleicht auf ein neues Auto, auf den nächsten Urlaub, ich weiß nicht. Es gibt so vieles, diese Liste könnte man bis ins Unendliche fortsetzen, auf was wir alles warten. Und es ist sicher auch gar nichts Schlechtes dabei, auf diese Dinge zu warten. Aber wenn das wirklich alles ist, wenn das wirklich alles ist, was unser Leben ausmacht, dann warten wir auf das Falsche. Dann ist unser Leben im buchstäblichen Sinn falsch ausgerichtet. Denn warten, das bedeutet, seinen Blick auf etwas richten, sich über etwas sorgen, auf etwas zu hoffen. Lasst uns unseren Predigttext lesen. Bitte euch zusammen mit mir aufzuschlagen, Lukas Evangelium, das 12. Kapitel, und wir lesen die Verse 35 bis 40. Lukas Kapitel 12, die Verse 35 bis 40. Da spricht Jesus: Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Sklaven, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Sklaven. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Soweit der Text. Also Jesus sagt hier, wir sollen Menschen gleich sein, die auf ihren Herrn warten. Und lasst uns heute Abend ehrlich fragen, warten wir wirklich auf den Herrn? Rechnen wir überhaupt noch mit seiner Wiederkunft? Wir waren über Ostern auf einer Osterkonferenz in dem Missionswerk Mitternachtsruf. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Missionswerk. Wir durften da wirklich wunderbare Tage verbringen, und die letzte Botschaft, die hat unser Herz besonders entflammt. Denn da ging es darum, dass wir in unseren Gemeinden leider die Wiederkunft Jesu nur noch als Randthema behandeln. Wir haben viele verschiedene Themen, die wir behandeln, aber die Wiederkunft Jesu ist irgendwie an den Rand gedrängt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich kann ehrlich von mir sagen, die letzte Predigt, wo ich über die Wiederkunft Jesu gepredigt habe, das ist schon etwas mehr als ein Jahr her. Wann haben wir das letzte Mal die Bitte des Vaters Unsers, dein Reich komme, wirklich in dem Bewusstsein ausgesprochen und in diesem Sinn, in dem allumfassenden Sinn, wie diese Bitte von Jesus gemeint war? Und wann haben wir in das letzte Gebet der Bibel eingestimmt, ja Herr, komme bald? Wir haben ja eben ein Lied von Manfred Siebald gesungen. Er hat noch ein sehr schönes Lied über die Wiederkunft Jesu geschrieben, beziehungsweise darüber, wie wir uns es so gemütlich gemacht haben hier. Und ich würde euch das ganz gerne vorlesen. Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen alles zu besehen, dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Es musste manches lange Jahr verfließen, bis alles stand und hing und lag. Es ist nicht viel, doch wollen wir es genießen, freuen uns auf jeden neuen Tag. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und webt die Stunden dicht an dicht. Wir sind gewiss, der Herr kommt wieder und denken still, doch jetzt noch nicht. Ist uns der Himmel fremd geworden? Kann uns nur noch die Erde freuen? Soll unser Süden, unser Norden die Grenze unseres Lebens sein? Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Mag sein, wir sahen nur die vielen Gaben und sahen darin den Geber nicht, von dem wir doch erst alle Freude haben. Und der uns noch viel mehr verspricht. Wir wollen neu das Sehen üben und auch das Danken nicht zuletzt. Dann sagen es bald nicht nur unsere Lippen, Herr, komm doch wieder, Herr, komm jetzt. Ich finde, das ist ein wunderbares Lied, was die Situation wirklich auf den Punkt trifft. Habt ihr gewusst, dass 24 der 27 Bücher des Neuen Testaments von Jesu Wiederkunft reden? Es gibt nur drei Bücher, das Buch Philemon, das Buch oder der Brief des Johannes, der zweite Brief und der dritte Brief. Das sind wirklich ganz, ganz kurze Kapitel. Das sind die drei einzigen Bücher, die nicht über die Wiederkunft Jesu reden. Alle neun Autoren des Neuen Testaments reden von der Wiederkunft Jesu. Und ich habe hier einen Auszug, da schreibt Tim LaHaye: Die Rückkehr Christi ist offensichtlich die zweitwichtigste Lehre im gesamten Neuen Testament. Denn das einzige Thema, das häufiger erwähnt wird, ist die Erlösung. Sein Kommen wird allein im Neuen Testament 318 Mal erwähnt. Und diese Zahl ist höher als die der Kapitel vom Matthäus-Evangelium bis zur Offenbarung. Das sind nur 260 Kapitel. Außerdem erwähnen es alle neun Autoren des Neuen Testaments. Wie kann es sein, wenn das Thema so wichtig ist, dass wir so wenig darüber sprechen? dass wir so wenig darüber hören. Ich denke, einerseits hat man eine gewisse Furcht vor diesem Thema, weil es so viele Spekulationen über die Jahrhunderte schon gab, über die Wiederkunft Jesu. So viele falsche Prophezeiungen. Man möchte nicht in die Reihe derer eintreten, die etwas sagen und dann feststellen müssen, es ist nicht wahr. Aber das Neue Testament, wenn wir das lesen und wir werden gleich einige Verse anschauen über die Wiederkunft Jesu, es geht gar nicht, ein Datum festzulegen. Es geht gar nicht, irgendwelche spekulativen Prophezeiungen zu deuten und zu sagen, jetzt ist das passiert oder das passiert. Sondern es geht um unsere Beziehung zu dem Herrn. Wenn wir wirklich sagen, dass wir diesen auferstandenen Jesus lieben, warum reden wir dann nicht von diesem Zeitpunkt, wenn er zu uns kommt? Es geht um unsere Beziehung zu Jesus. Es geht um unser Herz. Und die Apostel rechneten mit der Wiederkunft Jesu noch zu ihrer Lebenszeiten. Wir sehen das an vielen Stellen, wo ein Paulus zum Beispiel schreibt an die Thessalonicher, wir aber, die wir leben, werden auf einmal entrückt werden. Er schließt sich damit ein. Und jede Generation von Christen darf und soll es glauben, dass Jesus zu ihrer Zeit wiederkommen kann, ohne da ein Datum festzulegen. Aber das ist unsere Hoffnung, das ist unser Gebet. Lasst uns mal zusammen, bevor wir etwas tiefer einsteigen in dieses 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums, lasst uns noch einen Vers vom Paulus lesen, der sehr bekannt ist. Aber das Ende wird ganz oft unterschlagen. 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 8, da spricht er diese wohlbekannten Worte, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen? Und was sagt er dann? Also, wir könnten doch denken, er würde dann aufzählen, allen, die so gekämpft haben wie ich. Alle, die so einen Glauben hatten wie ich. Alle, die Gerechtigkeit geliebt haben. Alle, die alles für Jesus aufgegeben haben, denen ist die Krone bereitet. Alle, die als Märtyrer sterben. Da steht, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Ich denke, es sind wohlbekannte Verse, auch für mich. Aber dieses Ende, was er da ausspricht, euch allen gilt diese Krone, dieser Lohn, die ihr seine Erscheinung lieb gewonnen habt. Das soll uns doch neu motivieren, uns wirklich auf die Wiederkunft Jesu auszurichten. Wenn wir zu unserem Text kommen, zu Lukas Kapitel 12, dann sehen wir, dass Jesus am Anfang dieses Kapitels seinen Jüngern drei Warnungen gibt. Er warnt sie vor drei Dingen, vor denen sie sich hüten sollen. Er spricht in Vers 1 dieses Kapitels, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Hütet euch vor Heuchelei. Das zweite, was er seinen Jüngern sagt, Vers 15, er sagte aber zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Und dann Vers 22, da sagt er, und er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Drei Warnungen. Und dann gibt er diesen wohlbekannten Vers, gibt Lukas uns hier wieder, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes. Und dann kommt dieser Abschnitt, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Was hat denn Heuchelei, was hat denn Habsucht, was haben denn Sorgen mit der Wiederkunft Jesu zu tun? Ich denke, das eine hat sehr viel mit dem anderen zu tun. Diese drei Dinge verhindern ein wachsames Warten. Das sind Dinge, vor denen wir uns hüten sollen, weil sie wachsames Warten verhindern. Aber andererseits hilft das wachsame Warten, dass wir diesen Dingen den Rücken zukehren. So versteht ihr das. Diese drei Dinge, sie sorgen dafür, dass wir die Wiederkunft Jesu aus dem Blick verlieren. Andererseits, wenn wir den Blick auf Jesus richten, dann kehren wir diesen Dingen den Rücken. Das ist so dieser Zusammenhang des Kapitels, damit wir verstehen, worüber Jesus hier redet. Er spricht also, dass wir Menschen sind, Menschen gleich sein sollen, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird. Und ich möchte hier etwas sagen zu Gleichnissen im Neuen Testament. Wenn wir jetzt anfangen würden, irgendwie jedem Symbol hier eine Deutung zu geben, von welcher Hochzeit kommt denn der Herr, da kommen wir ins Straucheln, da kommen wir nicht weiter. Er bringt hier ein allgemeines Beispiel, um uns etwas deutlich zu machen. Und zwar deutlich zu machen, wir sollen warten. Und ich glaube, es ist nicht der Mühe wert, dass wir uns verlieren in den einzelnen Details. Was ist das für eine Hochzeit, von der da dieser Herr aufgebrochen ist? Was ist die Tür, die wir auftun sollen und so weiter? Wichtig ist die Botschaft, die Jesus seinen Jüngern hier weitergeben will. Seid Menschen gleich, die warten. Und diesen Zusammenhang, den wir in diesem Kapitel sehen, den schreibt Paulus in vier Versen, die wunderbar zu diesen Tagen nach Ostern passen. Lasst uns den Kolosserbrief aufschlagen, Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Kolosser 3, die Verse 1 bis 4, da schreibt Paulus, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und wir sehen, fast wortwörtlich sagt er hier, trachtet nach dem, was droben ist. Genau das, was Jesus in diesem 12. Kapitel seinen Jüngern sagt, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes. Und lasst euch nicht benebeln, wir werden noch dazu kommen, von Sorgen, von Habsucht, von Heuchelei. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, das heißt, wenn ihr zum Glauben an Jesus gekommen seid, wenn ihr das durch die Taufe auch noch bezeugt habt, dass ihr mit Christus begraben seid und auferweckt worden seid, dann sucht doch das, was droben ist. Dann richtet euren Blick doch dahin, wo Jesus ist. Wo ist Jesus im Moment? Er sitzt zur Rechten Gottes, sagt Paulus uns hier. Dahin sollen wir unsere Blicke wenden. Wir sollen suchen, was droben ist, nach dem trachten, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben. Was braucht denn ein Toter noch? Das ist das Bild, was Paulus hier uns so deutlich macht. Wir sollen uns als Gestorbene ansehen dieser Welt. Wir sind gestorben, wir brauchen nichts mehr. Natürlich weiß Paulus, dass wir Nahrung brauchen. Natürlich weiß er, dass wir Kleidung brauchen. Aber das ist genau das, worüber Jesus hier sagt: Euer Vater im Himmel weiß das alles. Richtet euch nicht danach aus, das soll nicht euer Lebensinhalt sein, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Richtet euch aus auf Jesus. Denn wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist das, wohin unser Leben geht. Da ist Herrlichkeit. Danach müssen wir uns ausrichten. Und eine andere Stelle von Paulus, da sagt er das im Titusbrief, Kapitel 2, Vers 11 bis 13, wird sehr oft an Weihnachten gelesen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Seht ihr diese drei Dinge, die Paulus hier nennt? Die Gnade ist erschienen. Warum ist die Gnade erschienen oder wozu? Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und jetzt ein besonnenes, ein gerechtes, ein gottesfürchtiges Leben leben können. Und wie sollen wir dieses Leben leben? Es ist wichtig, manchmal auf diese kleinen Wörter zu achten, damit oder in dem. Er schreibt hier, dieses Leben sollen wir leben, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Wir sollen Wartende sein. Und wisst ihr, wenn wir das lesen, dann können wir verstehen, warum Paulus diesen Satz nicht so beendet hat, wo er gesagt hat, ihm ist die Krone beigelegt, aber nicht nur mir allein, sondern euch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Weil dann, wenn du Jesu Erscheinung liebgewinnst, dann wird sich dein Leben ändern. Das wird sich ändern. Das hat Konsequenzen für dein Leben. Deshalb muss er nicht sagen, ihr müsst ja glauben und kämpfen und versuchen euch irgendwie abzumühen, sondern wir müssen uns ausrichten auf Jesus und diese Ausrichtung auf sein Wiederkommen wird automatisch unser Leben ändern. Wir werden anders leben in dem Bewusstsein, wenn wir damit rechnen, dass Jesus heute kommen kann, dass Jesus morgen kommen kann. Wir werden unser Leben grundlegend anders führen. Dann werden Sorgen, dann werden viele Dinge automatisch keine Bedeutung mehr haben. Das heißt nicht, dass wir blauäugig durch diese Welt gehen. Darüber ist überhaupt nicht die Rede. Es geht aber darum, sich auszurichten und wirklich mit der Realität Gottes zu rechnen. Gott ist es, der alles in der Hand hat. Und auch Petrus ruft diese Ermahnung uns zu im 2. Petrusbrief, im 3. Kapitel, die Verse 13 bis 14. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Seht ihr, wie Petrus das auch genauso verknüpft wie Paulus? Weil ihr dies erwartet, so lebt euer Leben als unbefleckt und tadellos, damit ihr vor ihm in Frieden erfunden werden könnt. Und das ist, wenn überhaupt es ein Rezept gibt für eine Gemeinde oder für eine Person, dass sein Leben einen Schub bekommt in der Heiligung, dass eine Gemeinde Wachstum bekommt, dann steht das hier: Richtet euer Leben danach aus auf die Wiederkunft Jesu. Es ist nicht das Einzige. Wir haben andere Bibelverse. Das ist aber ein ganz wichtiges Thema. Und jetzt sagt Jesus uns, wie wir denn, wenn wir wartende Menschen sind, was sollen wir denn dann machen? Wisst ihr, ich habe in einem Lexikon nachgeschlagen, als ich die Predigt vorbereitet habe, und dann schreibt einer als Kommentar dazu: Warten, das ist die sinnloseste Zeit im Leben. Weil da macht man nichts, da wartet man nur. Aber Jesus sagt uns etwas ganz anderes. Wartende Christen sind nicht Christen, die sich hinsetzen und hoffen, dass Jesus kommt und dabei alles um sich herum vergessen. Nein, Jesus sagt uns hier zwei Dinge. Vers 35: Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter sollen brennen. Das sind zwei Bilder, die waren den Juden damals ganz klar. Wenn wir uns anschauen, dieses erste Bild, eure Lenden sollen umgürtet sein. Ich weiß nicht, ob wir in etwa verstehen, von was Jesus hier redet. Dazu müssen wir eigentlich zuerst verstehen, wie man sich in der damaligen Zeit gekleidet hat. Man trug lange Gewänder, die teilweise bis zum Boden reichten. Diese Gewänder waren aber sehr hinderlich bei der Arbeit, wenn man schnell auch von einem Ort zum anderen wandern wollte oder auch im Kampf. Und dann hat man etwas gemacht, und das ist ein ganz alltäglicher Akt, den Jesus hier ausdrückt. Man hat seine Lenden umgürtet. Man hat einen Gürtel genommen, hat dieses Gewand etwas höher gefaltet und hat das Ganze mit einem Gürtel befestigt, damit es einem zwischen den Füßen nicht hindert, damit man nicht stolpert, damit man wirklich die Füße frei hat zum Arbeiten. Was will Jesus uns damit sagen? Es gibt noch so ein wunderschönes Bild. Ich denke, das habt ihr auch alle gelesen, aber ich möchte es an dieser Stelle nochmal erwähnen. Zumindest einmal im Jahr hat sich jeder Jude daran erinnert, was es heißt, seine Lenden umgürtet zu haben. Denn wenn sie Passa gefeiert haben, dann haben sie sich ja jedes Mal alle Worte, die Gott zu ihnen gesprochen hat, erinnert. Und Gott sagt im zweiten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 11, wo er die Anweisungen gibt, wie man das Passa essen soll: So sollt ihr es aber essen: eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen, und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn. Das heißt, in unserer heutigen Sprache, die Juden haben sich damals nicht gemütlich zurückgelehnt und ein Abendessen zu sich genommen, sondern sie waren bereit, vom Kopf bis Fuß bereit, sobald der Befehl kommt, jetzt dürft ihr gehen, zu gehen. Damit nichts sie auffällt, damit sie sich noch nicht einmal Schuhe anziehen müssen, einen Gürtel umschnallen, das sollte alles schon fertig sein, nur noch warten auf den Befehl, ihr dürft gehen. Ich stelle mir das so wunderbar vor, wenn 600.000 Mann, die da aus der Wüste ausgezogen sind, sich an diesem Abend vorbereitet haben. Und keiner wusste, Wie macht der Herr es, dass wir auf einmal diesen Befehl bekommen, ihr dürft gehen? Aber sie glauben, sie ziehen sich an, sie machen sich bereit. Was ist das für ein Bild für Glauben und Vertrauen auf den Herrn? Sie machen sich fertig, sie umgürten ihre Lenden, sie ziehen Schuhe an. Ja, sogar Stäbe sollen sie in der Hand haben. Der Stab soll nicht erst gesucht werden. Der soll schon griffbereit da sein in der Hand, damit man wartet auf diesen Befehl. Und das war den Juden so vertraut, diese Geschichte. Und jetzt sagt Jesus, eure Lenden sollen umgürtet sein. Jeder gläubige Jude wusste sofort, wo das steht, wo das Gott gesagt hat. Und so sagt er seinen Jüngern, so sollen sie sein. Aber was heißt das jetzt konkret für uns? Wie müssen wir uns vorbereiten? Und das ist so eine zentrale Stelle, wenn wir im 1. Petrusbrief, das 1. Kapitel, die Verse 13 bis 15 lesen. Da verstehen wir ganz genau, was es bedeutet, seine Lenden zu umgürten, weil Petrus das noch etwas weiter auslegt. Er benutzt das Bild, das er selbst von Jesus gehört hat, und er sagt, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Es geht also beim Umgürten darum, dass wir etwas mit unserer Gesinnung machen sollen. Und wie Petrus hier sagt, der Umgürtete zeichnet sich durch Nüchternheit aus. Und nüchtern und Wiederkunft des Herrn, das sind zwei Worte, die immer verknüpft sind in der Bibel. Wenn ihr das mal liest, wacht und seid nüchtern. Nüchternheit ist immer verbunden mit der Endzeit. Das allererste, was Jesus in Matthäus 24 seinen Jüngern sagt, als sie fragen, wann wird das alles geschehen, wie wird das geschehen? Das erste, was Jesus sagt, habt Acht, dass euch niemand verführt. Also Nüchternheit ist ein ganz zentraler Punkt. Und ich denke, wir verstehen alle, was es heißt, nüchtern zu sein. Das ist das Gegenteil von berauscht. Und auch das verstehen wir alle, was es bedeutet. Das liegt uns nicht so fern, dieses Bild. Was ist denn in der Lage, uns Christen zu berauschen? Was ist denn in der Lage, den Blick von Jesus wegzurichten und uns gefangen zu nehmen? Und das sind genau die Dinge, die Jesus sagt. Es ist einmal die Habsucht. Sind die Sorgen und es ist Heuchelei. Heuchelei, vielleicht verstehen wir nicht ganz, wieso das da bei diesen drei Dingen steht und wie das uns berauschen kann. Wisst ihr, manchmal sind auch wir Christen dieser Sünde unterlegen, dass wir mehr darauf geben, was der Nächste von uns denkt und uns irgendwie auszurichten nach Menschen oder irgendwas zu präsentieren, was wir nicht sind, und vergessen dabei ganz die Beziehung zu Gott. Und das ist etwas, wovor wir uns hüten müssen. An anderer Stelle auch Menschenfurcht genannt. Also Heuchelei ist nicht anderes als Menschenfurcht. Man versucht etwas zu präsentieren den Menschen, was man nicht ist, und vergisst dabei, dass Gott hindurchsieht bis ins Innerste. Und damit, ja, belügen wir uns selbst, wenn wir uns irgendwie besser darstellen. Aber der Herr kennt uns alle. Jesus sagt an einer anderen Stelle, Lukas 21, Vers 34, habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Versteht ihr, das ist das Umgürten der Lenden. Wenn wir uns nicht unsere Sinne berauschen lassen mit verschiedenen Dingen, auch Sorgen können uns so berauschen, dass wir einfach alles aus dem Blick verlieren. Und wir stehen offensichtlich ernsthaft in Gefahr, uns von der Welt berauschen zu lassen, denn nicht nur einmal wiederholt die Bibel das. Und wir sollten diese Gefahr wirklich nicht unterschätzen. Johannes schreibt in seinem ersten Brief im zweiten Kapitel, ihr kennt die Verse, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wenn Jesus sagt, umgürtet eure Lenden, dann heißt das, prüfe dich selbst, prüfe deine Gesinnung, prüfe dein Inneres und entferne alles, was dich bei der Arbeit hindert. Entferne alles, was dich unvorbereitet macht. Und das sind diese drei Dinge, die unter anderem eben Jesus auch aufzählt. Aber Johannes nennt sie hier so wunderbar mit Namen: Begierde des Fleisches, Begierde der Augen, Hochmut des Lebens. Vielleicht versteht der eine oder andere nicht genau, was soll das sein? Begierde des Fleisches, das sind sinnliche, das sind körperliche Wünsche, die aus unserer bösen Natur stammen. Begierden der Augen, denke ich ganz klar, böses Verlangen, das durch die Dinge entsteht, die wir sehen. Und Hochmut des Lebens, das ist ein unheiliges Bestreben, sich selbst darzustellen und zu verherrlichen. Und lasst uns ganz kurz die Zeit nehmen und hineinschauen in das, was ihr alle kennt. Erstes Buch Mose, drittes Kapitel, der Fall des Menschen. Und da sind diese drei Dinge genannt. Und Eva und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Gut zu essen. Das ist die Begierde des Fleisches. Und dass er eine Lust für die Augen ist. Die Begierde der Augen. Und weiter. Und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Drei Dinge, die sie vorher nie gesehen hatte. Einmal die Begierde, dass das wirklich gut zu essen ist, dass es gut anzusehen ist und dass es auch noch weise macht. Und wir müssen uns wirklich hüten, auch als Christen, diesen Dingen nicht zu unterliegen. Und lasst uns wirklich unsere Lenden umgürten. Lasst unser Inneres prüfen. Was ist das, was mich bestimmt? Was ist das, was mich beherrscht? Was ist das, was mich hindert, mich wirklich auf Jesus auszurichten? Und lass uns noch zum letzten Punkt kommen, eure Lichter brennt. Jesus selbst erklärt dieses Bild. Deshalb ist es sehr einfach, wenn wir einfach Matthäus Kapitel 5 aufschlagen, die Verse 14 bis 16, dann verstehen wir, was er meint, wenn wir unsere Lichter brennen lassen sollen. Da sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Also leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Während wir auf Jesus warten, arbeiten wir für ihn. Deshalb ist es sehr sinnvoll, dass wirklich auch in dieser Reihe umgürtet eure Lenden, Räumt alles weg, was euch hindert bei der Arbeit. Seid innerlich bereit und arbeitet dann. Wirkt für den Herrn. Wirkt, bis er kommt. Ich habe hier einige Stellen mir aufgeschrieben, aber ich denke, aus Zeitgründen überspringen wir ein paar. Aber das eine möchte ich euch lesen. 2. Timotheusbrief, Kapitel 4. Die Verse 2 bis, ja, und folgende nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Da wird es so klar, was es heißt, für uns unser Licht leuchten zu lassen. Ich beschwöre dich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Und im Blick auf seine sichtbare Wiederkunft und die Aufrichtung seines Reiches flehe ich dich an. Verkündige die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, warne und ermahne sie. Verliere dabei aber nicht die Geduld und unterweise sie gründlich. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gern hören wollen. Vor der Wahrheit werden sie dann ihre Ohren verschließen und sich stattdessen mit Legenden und Spekulationen abgeben. Doch du musst in jeder Hinsicht nüchtern bleiben. Sei bereit, den Druck zu ertragen und erfülle deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Tu alles, was zu deinem Dienst gehört. Für mich ist die Zeit des Abschieds gekommen, denn ich werde schon ausgegossen wie ein Trankopfer. Ich habe einen guten Kampf gekämpft und habe das Ziel erreicht. Den Glauben habe ich unversehrt bewahrt. Jetzt liegt der Ehrenkranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr als gerechter Richter mir an jenem großen Tag zuerkennen wird. Aber nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die sich auf sein sichtbares Wiederkommen freuen. Wunderbare Verse, die Paulus dem Timotheus weitergibt und ihn motivieren will, im Hinblick darauf, dass Jesus kommt, arbeite, wirke. Niemals sind wartende Christen untätig, niemals. Niemals stimmt es, wenn jemand sagt, naja, wenn du von der Wiederkunft Jesu redest, dann sind dir ja deine Angehörigen egal, die noch ungläubig sind. Nein, sind sie nicht. Ich wirke, ich arbeite, ich bete für Gott. Für sie vor Gott. Und trotzdem freue ich mich, dass Jesus kommt. Und trotzdem richte ich meinen Blick auf den Herrn. Aber ich verliere mich nicht in Unnüchternheit, in Legenden, in Spekulationen, sondern in jeder Hinsicht soll ich nüchtern bleiben. Das ist das, was Paulus uns hier weitergibt. Im Titusbrief, ein Vers weiter als den wir gelesen haben, wo er über die Gnade Gottes redet, die uns erschienen ist, da sagt er, Gott will sich selbst ein Volk reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Lasst eure Lichter brennen, wartet auf den Herrn, aber lasst eure Lichter brennen, tut gute Werke. Und lasst mich jetzt abschließen, weil Jesus redet hier, in diesen Versen und sagt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Und da finde ich es so wunderbar, wie Paulus darüber schreibt, im 1. Thessalonicher Brief, im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Ich lese das und komme dann zum Ende. Aber wirklich, konzentriert euch nochmal und nehmt in aller Klarheit das auf, was Paulus hier sagt. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben plötzlich überfallen, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Und jetzt kommt das Wunderbare. Kommt Jesus wie ein Dieb in der Nacht? Ja. Kommt er für uns wie ein Dieb in der Nacht? Nein. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Wir sehen Nüchternheit. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Diese Verse sind nicht dazu gegeben, dass wir uns darüber streiten, sondern dass wir Christen uns untereinander aufbauen. Unser Herr kommt bald. Maranatha. Amen.